Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Im Studio begrüßt Sie Antran. Guten Tag.
Wir wollen viel Geld in die Hand nehmen, weil wir wissen, dass nicht nur Individualmedizin in unserem Land gut sein muss, sondern auch die Community-Medizin. Und ich hoffe, dass diese Konferenz ein Anstoß ist, verstärkt in die Diskussion zu kommen, uns weiter auf den Weg zu machen, die Gesundheitsämter zu stärken.
So Bundeskanzlerin Angela Merkel heute in Berlin. In einer Videokonferenz hat die Kanzlerin heute unter anderem mit Vertreterinnen und Vertretern des öffentlichen Gesundheitsdienstes gesprochen und erneut finanzielle Unterstützung vom Bund zugesichert. Ob das reicht? Wir sprechen gleich mit einem Vertreter des Gesundheitsamts Berlin-Neukölln. Herzkammer oder Herzstillstand? Am Sonntag schaut die SPD auf die Kommunalwahlen in Dortmund. Seit 1946 stellen die Sozialdemokraten hier den Oberbürgermeister. Das könnte sich nun ändern. Konkurrenz von CDU und den Grünen hat sich positioniert. Über den Wahlkampf in Dortmund. Später eine Reportage unseres Landeskorrespondenten. Und wie werden wir uns in 100 Jahren an diese Pandemie erinnern? Ein Museum in Hamburg baut mit Hilfe der Bevölkerung ein Corona-Archiv auf. Wir berichten aus der Hansestadt. Sie verfolgen Infektionsketten nach, überwachen die Quarantäne Infizierter und nebenbei müssen sie besorgte Bürgerinnen und Bürger informieren und im Zweifelsfall beruhigen. Kommunale Gesundheitsämter in Zeiten des Coronavirus. Vor einem halben Jahr haben wir über die Zustände im Gesundheitsamt Berlin-Neukölln berichtet. Der Tenor damals: Der öffentliche Gesundheitsdienst arbeitet an der Grenze des Machbaren. Heute nun hat Bundeskanzlerin Merkel unter anderem mit Vertreterinnen und Vertretern des öffentlichen Gesundheitsdienstes gesprochen. Es gehe ihr um Anerkennung und Dank für die geleistete Arbeit seit Beginn der Pandemie, so Merkel. Aber auch um Verbesserungsmöglichkeiten. Ich spreche nun mit Falko Lieke, CDU-Bezirksstadtrat für Jugend und Gesundheit in Neukölln und damit auch zuständig für das Gesundheitsamt vor Ort. Herr Lieke, wie viele Überstunden zählen Sie seit Beginn der Corona-Pandemie im Gesundheitsamt Neukölln?
Guten Tag, Frau Tramm und liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, ich habe ehrlich gesagt gar keine finale Zahl, wie viele Überstunden wir geleistet haben. Es waren jedenfalls Tausende. Die Kolleginnen und Kollegen sind höchst engagiert. Wir haben 150 Menschen im Einsatz, die die Pandemie bekämpfen. Und da guckt keiner mehr auf seine Arbeitszeiterfassungsbogen, sondern die Kollegen arbeiten hintereinander weg. Und das ist tatsächlich auch mit höchster Anerkennung zu zollen.
Neben Dank und Anerkennung, welche Wünsche und Erwartungen haben Sie an die Kanzlerin und Ihre Bundesregierung?
Also wir haben ganz konkret die Forderung, die Gesundheitsämter so auszustatten, dass sie auf der einen Seite die Pandemie bekämpfen können und auf der anderen Seite die Regelaufgaben erfüllen, die derzeit fast zu 100% brach liegen, beispielsweise Schuleingangsuntersuchungen für die Kinder finden derzeit nicht statt. Wichtige Präventionsarbeit und Familienförderung, die wir als Gesundheitsamt machen, finden auch nicht statt. Wir haben nur noch einen Notbetrieb im Kinderschutz und im sozialpsychiatrischen Bereich. Alles andere, was Beratung, Informationen, Aufklärung der Bevölkerung angeht, wird derzeit nicht gemacht.
Wie viel Hilfe vom Bund ist denn derzeit schon bei Ihnen speziell angekommen?
Null. Ich warte jeden Tag auf die Mitteilung, wie viel Kolleginnen und Kollegen wir einstellen dürfen, wie viel Geld wir bekommen, um unsere IT-Infrastruktur aufzubessern, wie viel Geld wir bekommen, um Smartphones und SIM-Karten zu beschaffen. Denn auch die laufenden Kosten sind ein Thema. Also wir warten quasi händeringend jeden Tag darauf, dass wir jetzt die konkreten Infos bekommen. Ich bin der Kanzlerin auf der einen Seite dankbar, dass das jetzt angegangen wird, aber wir sind jetzt weit über ein halbes Jahr in der Pandemie und uns fehlt da tatsächlich noch die notwendige Unterstützung, die dann auf unserem Konto ankommt.
Sie haben es erwähnt, die Kanzlerin hat Unterstützung bei der Digitalisierung der Gesundheitsämter zugesichert, genauso wie bis 2022 5.000 neue unbefristete Vollzeitstellen im öffentlichen Gesundheitsdienst. Das wären fast 30% mehr Stellen, als derzeit bundesweit vorhanden sind. Reicht das?
Also Es ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt dahin, dass wir unsere Arbeit vernünftig leisten können. Und ich sagte ja schon, nicht nur die Pandemiebekämpfung ist notwendig, sondern auch unsere Regelaufgaben, die sehr mannigfaltig sind, von der Schädlingsbekämpfung bis hin zur Präventionsarbeit. Und wenn wir so ausgestattet sind, dass wir beides machen können, bin ich total entspannt. Wir haben heute übrigens bei uns in Neukölln entschieden, dass wir 20 zusätzliche Stellen erstmal für ein Jahr einrichten, weil wir jetzt heute die Arbeit machen müssen und die Kollegen brauchen und deshalb auch diese Entscheidung im Vorgriff auf alles das, was vom Bund kommt. Aber es ist tatsächlich jetzt auch Eile geboten.
Wenn wir an den Herbst denken und vielleicht damit auch mehr Infektionszahlen auch in Neukölln, in Berlin, deutschlandweit, sind Sie darauf gut vorbereitet?
Wir sind gut vorbereitet. Wir haben in Neukölln ein Corona-Abstrichzentrum eingerichtet, was wir jetzt auch nochmal optimiert haben vom Standort her, von der Ausstattung her. Wie gesagt, das Personal, was wir heute entschieden haben, wird auch mit Blick auf den Herbst dann seine Aufgaben wahrnehmen können. Wir haben auch noch 50 Kolleginnen und Kollegen in der Reserve, die wir aus anderen Fachbereichen abziehen können. Wir bereiten jetzt schon Büroräume vor, Ausstattung mit Computern und Telefonen, damit wir sofort loslegen können, wenn die Infektionszahlen wieder deutlich nach oben gehen. Ich denke, wir sind vorbereitet und tun momentan alles, um die Kolleginnen und Kollegen auch zu unterstützen, beispielsweise über Prämienzahlungen, um dieses warme Dankeschön dann auch mit einem Eurobetrag zu hinterlegen.
Also hat sich die Lage seit März verbessert oder arbeiten Sie immer noch am Limit?
Ich würde sagen, die Lage hat sich schon verbessert. Es ist ja auch abzulesen an den Infektionszahlen. Wir haben momentan unterm Strich 140, ich sag mal, aktive Infizierte, also die auch quarantänisiert sind und positiv getestet sind. Das ist bei einer 330.000 Menschenstadt, denke ich mal, überschaubar. Aber wir haben den Blick auf den Herbst und deshalb bin ich jetzt nicht entspannt, sondern wir versuchen uns so gut wie möglich auch auf diese Zeit vorzubereiten.
Sagt Falko Lieke, CDU-Bezirksstadtrat für Jugend und Gesundheit in Berlin-Neukölln. Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Über 14 Millionen Menschen sind aufgerufen, am kommenden Sonntag in NRW neue Oberbürgermeister und Landratsmitglieder zu wählen. Doch das wohl spannendste Rennen deutet sich in Dortmund an. Eigentlich Hochburg der Sozialdemokraten. Aber die sogenannte Herzkammer der SPD wackelt. Der amtierende Oberbürgermeister Ulrich Sierau von der SPD tritt nicht nochmal zur Wahl an und es deutet sich ein hart umkämpftes Rennen um das höchste Amt der Stadt an. Wer regiert Dortmund? Unser Landeskorrespondent Moritz Küpper hat Kandidaten von SPD, Grünen und CDU im Wahlkampf begleitet.
Andreas Holstein läuft im Haustürwahlkampf durch die Dortmunder Gartenstadt. Es ist ein grüner Stadtteil, was die Fauna angeht, politisch dagegen eher schwarz. Das zeigt sich an der ersten Haustür.
Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Andreas Holstein, der neue Oberbürgermeister.
Jawohl.
Ich wollte um Ihr Vertrauen bitten. Und
brauchen, die haben das schon.
Dankeschön. Freudiges Gelächter, Heimspiel für Holstein. Und das im einst tiefroten Dortmund. Denn hier im Westen, wo der 57-Jährige nun für die CDU kandidiert, liegt die Herzkammer der Sozialdemokratie. So hat es Herbert Wehner einst gesagt. Und seit 1946 hat jeder Dortmunder Oberbürgermeister ein SPD-Parteibuch. Über Jahrzehnte gab es für Grüne oder eben Christdemokraten wenig zu holen. Doch das will Holstein, jahrzehntelang Bürgermeister im westfälischen Altena, nun ändern. Bundesweit bekannt wurde er durch seine offene Flüchtlingspolitik in Altena und dadurch, dass im November 2017 ein Attentat auf ihn verübt wurde. Er klingelt erneut.
Andreas, was ist mein Name? Ich kandidiere als Oberbürgermeister hier in Dortmund und wollte mich nur mal bei Ihnen persönlich vorstellen.
Ja, ich kann Sie beruhigen, ich wähle Sie, okay, damit ich meinen alten Freunden endlich mal gefallen kann.
Okay.
Verlegenes Lächeln, doch die Auflösung folgt.
Ja, ich bin in Altena geboren.
Ja, okay.
Ja, gut.
Doch nicht immer ist die Herkunft Altena von Vorteil. Holstein ist zwar ein prominenter, aber doch externer Kandidat in einem höchst symbolträchtigen Rennen. Ein Biergarten in Dortmund. Thomas Westphal, der SPD-Oberbürgermeisterkandidat, ist gekommen, geht unter Schlagerklängen von Tisch zu Tisch. Der 53-jährige großgewachsene Mann ist aktuell noch Wirtschaftsförderer der Stadt. Besser werden, Dortmund bleiben, lautet daher auch der Slogan, mit dem er den Spagat zwischen jahrzehntelanger SPD-Dominanz, einer Bilanz zwischen Strukturwandel und aktuell 12% Arbeitslosenquote sowie Aufbruchstimmung schaffen möchte. Hier im Biergarten funktioniert dies.
Die Persönlichkeit anbelangt, da würde ich Sie dann doch auch vorziehen.
Nein, danke,
das sagen.
Das würde ich gerne. Ja, das dürfen Sie jederzeit sagen. Also
neben Holstein und Westphal gibt es noch eine grüne Kandidatin.
Wir beginnen die LDK wie sonst auch mit einem Grußwort aus Dortmund.
Die Westfalenhalle-Parteitag der NRW-Grünen.
Und anders als sonst nicht vom Oberbürgermeister, sondern von der zukünftigen Oberbürgermeisterin in Spe, Daniela Schneckenburger.
59 Jahre alt, einst NRW-Landesvorsitzende der Grünen, Landtagsabgeordnete sowie nun Schul- und Jugenddezernentin der Stadt, ist Schneckenburger eine aussichtsreiche Kandidatin.
Dortmund, das wisst ihr, hat die SPD zu ihrer Hauptstadt erklärt. Und wenn Dortmund außer Takt kommt, dann ist die SPD außer Takt. Wir sind stärkste Kraft geworden bei der Europawahl.
Eine aktuelle Umfrage sieht Westphal zwar mit 36% vorne, doch die notwendige absolute Mehrheit ist in weiter Ferne. Ihm folgen Kopf an Kopf Schneckenburger und Holstein mit je 24%. Die nun kommende Wahl, sie erscheint als eine Art Halbfinale. Und am 27. September, dem Tag der Stichwahl, werden die Karten wohl komplett neu gemischt. Über 70 Jahre SPD-Herrschaft könnten ein Momentum entwickeln, das vielleicht auch Grüne und Schwarze in Dortmund zusammenbringt, trotz weniger inhaltlicher Schnittmengen. Im Dortmunder Biergarten dagegen versucht Westphal Zuversicht auszustrahlen. Gibt es Druck angesichts einer womöglich historischen Niederlage?
Nein, überhaupt nicht. Mich beflügelt das sehr, weil ich denke, wir sind tatsächlich hier in dieser Stadt so nah bei den Menschen. Das ist keine Geschichte, das ist Realität. Weil Herzkammer heißt ja nicht, dolle Wahlergebnisse am Ende haben, sondern erstmal bei den Menschen zu sein und immer wieder sich klar machen, wofür mache ich eigentlich Politik? Nämlich das Leben der Menschen jeden Tag ein Stück verbessern.
Nach der Niederlage bei der letzten Landtagswahl wollten die Sozialdemokraten Schluss machen mit dem Zitat Gerede um Herzkammer und Stammland. Westphal sieht das anders. Als jüngst die Spitze der Bundespartei mit Norbert Walter-Borjans sowie dem frisch gekürten SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz nach Dortmund kam, rief Westphal letzterem zu.
Und in dem Sinne, Olaf, machen wir das so. Hamburger Wahlergebnis war der Steilpass. Dortmund und NRW macht jetzt das Tor. Und dann kannst du nächstes Jahr Bundesliga gewinnen, sprich Bundeskanzler werden. So machen wir das.
Es sind solche Sätze, diese Messlatte, aber auch diese Fallhöhe, weshalb der Kampf ums Dortmunder Rathaus auch über die Grenzen dieser Stadt interessant ist.
Über den Kommunalwahlkampf in Dortmund berichtete Moritz Küpper. Die Corona-Pandemie wird unseren Alltag voraussichtlich noch eine Weile begleiten. Bis dahin bleibt die Devise Abstand halten, Hygieneregeln befolgen und Alltagsmaske tragen. Aber es wird auch eine Zeit nach der Pandemie geben. Ein Museum in Hamburg hat sich nun gefragt, wie sich nachfolgende Generationen an diese Zeit erinnern werden. Ada von der Decken hat das neu zusammengestellte Corona-Archiv besucht.
Als Kurator im Museum für Hamburgische Geschichte wacht Sönke Knopp über die Sammlung des Hauses. Als im Frühjahr die ersten Corona-Fälle in Deutschland bekannt wurden, haben sich Journalisten bei ihm gemeldet. Was er denn über frühere Seuchen in der Stadt sagen könne.
Da kam dann auch schnell mal die Nachfrage, gab es was schon mal so in Hamburg, so eine Pandemie? Natürlich gab es die schon mal. Und da ist die erste Vergleichsgröße immer die Cholera-Epidemie von 1892. Und als ich dann ins Depot ging und das fand und dachte ich, ja, stimmt, wer kann eigentlich in 100 Jahren was über die Corona-Zeit sagen, wenn er ins Depot geht hier und hoffentlich interessante Sachen findet? Da war da so der Moment, okay, da müssen wir auf jeden Fall sammeln.
Daraufhin startete das Museum einen Aufruf in der Bevölkerung und die Hamburger meldeten sich mit allem Möglichen. In die Sammlung schafften es nur Gegenstände, die tatsächlich einen Bezug zu Corona und zur Stadt haben. Eine Auswahl liegt auf einem Tisch in Sönke Knopps Büro. Da sind zwei Stoffmasken in leuchtendem Blau und Rot, sorgfältig genäht in einer steifen, runden Form.
Die beiden zum Beispiel, die sind hergestellt worden von den Maskenbildnerinnen der Staatsoper, weil die auch nichts zu tun hatten natürlich. Also man hat dann immer versucht, irgendwie die Leute auch noch zu beschäftigen. Es haben ja keine Proben mehr stattgefunden, keine Aufführungen. Und die haben dann diese Masken hergestellt für die anderen Kulturbetriebe.
In einer Ecke des Büros steht der vermutlich größte Gegenstand der Sammlung. Ein aufgerolltes Werbebanner vom Hamburger Dom, dem Jahrmarkt, der eigentlich nur einen Steinwurf entfernt vom Museum auf dem Heiligen Geistfeld stattfindet. Wo normalerweise Auto, Scooter und Riesenrad über 2 Millionen Menschen einladen, steht in diesem Jahr nur ein improvisiertes Autokino. Passend dazu steht auf dem 2,5 Meter langen und etwa 1,50 Meter hohen Werbebanner des Hamburger Doms:
Der Hamburger Dom, bitte bleiben Sie zu Hause. Punkt. Und das ist natürlich sehr paradox, denn man bewirbt eine Veranstaltung damit, dass man da nicht hingehen soll. Und das haben die sich auch nicht so ausgedacht.
Neben abgeblasenen Veranstaltungen dokumentiert die Sammlung auch den Alltag der Hamburgerinnen und Hamburger. Ein selbstgestalteter Tagesplan einer vierköpfigen Familie. Große Buchstaben und viele kleine Klebezettelchen schmücken das weiße A4-Papier. 4 Zeilen gliedern den Tag.
Morgens, mittags, nachmittags, abends, wann ist Lernzeit, wann ist Freizeit, was kann man in der Freizeit überhaupt machen? Draußenzeit steht hier drauf.
In vielen Jahrzehnten werden womöglich Sönke Knopps Nachfolger diese Gegenstände wieder hervorholen und auf die Corona-Zeit als einen Abschnitt in der Geschichte zurückblicken und vielleicht eine Ausstellung damit planen. Dann werden sie auch auf den Fundus hier unter dem Dach zurückgreifen. Dieses Archiv fasst nur einen winzigen Ausschnitt der hallenfüllenden Gesamtsammlung des Museums. 1 Dutzend Regalreihen verteilt auf beide Seiten des fensterlosen Raums. Regale mit dicken Inventarmappen. Sönke Knopp greift eine alte, flache, rechteckige Schachtel mit der Aufschrift Cholera-Zeit. Darin sind Zeugnisse einer Zeit, die auch von Krankheit geprägt war.
Hier, das ist so ein Zeitungsausschnitt, grafische Darstellung der revidierten Cholera-Statistik von 1892. Und wir sehen hier diese Kurven. Und natürlich sind die heute, meistens haben wir dann Online-Medien anders aufbereitet, sehen vielleicht schicker aus, aber im Grunde genommen ist es genau das Gleiche.
Im heißen Sommer 1892 breitet sich der Choleraerreger über das Hamburger Trinkwasser aus. Damals kommt das Trinkwasser ungefiltert direkt aus der Elbe ins Versorgungsnetz. Tausende Menschen sterben binnen weniger Wochen an einem heftigen Brechdurchfall. Der Infektionsmediziner Robert Koch, von Berlin nach Hamburg beordert, drängt den Senat damals, Schutzmaßnahmen zu erlassen.
Zum Beispiel Schulschließungen, ne? Und der Begriff Choleraferien entsteht. Und wir kennen das hier von März, da heißt es ja, die Kinder haben Corona-Ferien, ne? Was ja nun nicht wirklich Ferien waren, aber die Begriffe ähneln sich einfach, die Maßnahmen sind ähnlich.
In der Mappe finden sich Aufnahmen, die provisorische Zeltstädte vor dem Universitätsklinikum Eppendorf zeigen. Viele Dokumente aus der Cholera-Zeit wirken vertraut. Durch eine bessere Trinkwasseraufbereitung hat Hamburg Cholera damals in den Griff bekommen. Die Epidemie, das zeigt die Grafik in der Mappe, war nach 10 Wochen vorbei. Corona begleitet die Menschen schon länger. Noch ist unklar, wann die Corona-Sammlung im Museumsdepot archiviert werden kann.
Was wird von der Corona-Pandemie im kollektiven Gedächtnis übrig bleiben? Über ein neu aufgebautes Corona-Archiv in Hamburg berichtete Ada von der Dieken. Es ist 14.28 Uhr. Unsere Sendung Deutschland heute endet für diesen Dienstag. Hier im Programm begrüßt Sie gleich nach den Nachrichten meine Kollegin Thekla Jahn mit Campus und Karriere und den aktuellen Ergebnissen der neuen OECD-Bildungsstudie. Diese widmet sich in diesem Jahr der beruflichen Bildung im internationalen Vergleich. Ich bin Antran und wünsche viel Vergnügen beim Weiterhören. Machen Sie es gut!